Das Schwerpunktinfo von Radio Dreieckland.
Dreieckland aus Freiburg.
Ja, schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer hier im Dreieckland. Heute ein Schwerpunktinfo, Thema DDR, aber nicht von dem alle reden, nämlich wie die DDR vereinnahmt wird von der D-Mark und von den entsprechenden Kapitalisten hier aus der BRD, sondern Thema DDR und Trikont. Ein Thema, was kein Thema ist, derzeit jedenfalls in der Auseinandersetzung. Deswegen versuchen wir es hier auf Radio Dreieckland, dem Schwerpunktinfo, zum Thema zu machen. Jeden Montag derzeit einen Schwerpunktinfo, weil die vorhandenen Infoteams nicht die Kapazitäten haben, um auch zum Beispiel den Montag mit Nachrichten, aktuellen Nachrichten zu bestreiten. Heute also ein Schwerpunktinfo, ein Referat von Professor Arnold Vogt aus der DDR, aus Ost-Berlin, vom dortigen Institut Ökonomie der Entwicklungsländer. Ich weiß nicht, ob das an der Humboldt-Universität ist in Ost-Berlin. Ein Referat, das er vor circa 3 Wochen das erste Mal, als er in der BRD war, gehalten hat. Wir haben dieses Referat aufgezeichnet, etwa 40 Minuten lang, und wollen euch mit etwas Musik aus den Kapverden da drin dieses Referat heute vorstellen. Professor Arnold Vogt versteht sich als Linker. Und trotzdem sagt er, ich sehe noch kein klares Bild, ich sehe noch keine Perspektive. Wir als Wissenschaftler in der DDR haben uns zu lange gängeln lassen, sind zu lange ruhig gewesen, daher der objektive Zeitverzug. Das Thema seines Referates lautete DDR und Trikont gestern und heute. Gestern, das war vor der Wende, vor der sogenannten Wende, obwohl er sie auch im Anfang als revolutionär bezeichnet. Aber heute beschäftigen sich dann nur noch Wissenschaftler, einige Kirchengruppen und Basisgruppen mit diesem Thema DDR und Trikont. Er bringt einen Überblick über das, was die DDR vor der Wende im Trikont geleistet hat, vor dem Umbruch, was die Hauptelemente waren, was die Leistungen konkret sind. Und er fragt sich, was hat die DDR nach der Wende, die ist ja nun für alle offenkundig, auch hier einzubringen in die Auseinandersetzung. Welche Leistungen aus der DDR gegenüber dem Trikont sind es also wert, gewürdigt zu werden, insbesondere von der derzeitigen BRD-Herrschaft? Und da bleibt möglicherweise nicht viel übrig. Das Institut Ökonomie der Entwicklungsländer, wo Professor Arnold Vogt lehrt, seit 25 Jahren existiert dieses Institut, ist eines von 3 Schwerpunktinstituten an den jeweiligen Universitäten, die sich mit dem Trikont, mit den Ländern der 3 Kontinente beschäftigen. Ein weiteres ist in Rostock, das sich insbesondere mit Mittel- und Südamerika beschäftigt. Und ein drittes in Leipzig, das sich Schwerpunkt Afrika und den Nahost gesetzt hat. Und eben in Berlin an der dortigen Humboldt-Universität Schwerpunkt die Asienwissenschaften. Professor Arnold Vogt ist selbst lange Zeit im Trikont gewesen. Er war von 1973 bis 1976 zum Beispiel in Chile, ist im Jahre 1978/79 in Angola gewesen, hat dort also konkrete praktische Erfahrungen sammeln können über die Arbeit der DDR im Trikont, ist selbst beteiligt gewesen daran. Und er versteht sich heute, das muss vielleicht dazu betont werden, immer noch als Linker.
Wenn man sich zu den Konsequenzen dieses Umbruchs in der DDR und Osteuropa äußern will, Konsequenzen für das Verhältnis zur Dritten Welt, sollte man eine zunächst kurze Wertung zum Charakter und zur Qualität dieses Umbruchs vornehmen. Denn das, was vor Jahren in Polen, Ungarn, in der Sowjetunion begonnen hat als ein Prozess von Reformen, durch die ein bestehendes System verbessert und vervollkommnet werden sollte, ist heute auch in der DDR umgeschlagen in einen revolutionären Prozess. Diese Revolution überwindet das Modell des real existierenden Sozialismus mit der Einparteienherrschaft und der zentralen Marktwirtschaft als tragende Säulen. An seine Stelle tritt von den einen als Sieg der ökonomischen Rationalität und von den anderen als kapitalistischer Restauration apostrophiert ein marktwirtschaftliches System, sicher in zeitlichen Abstufungen und sicher auch in Unterschieden. Zeitliche Abstufungen meine ich einfach, das wird in der DDR schneller gehen als in der Sowjetunion und in Bulgarien. Und dieses Modell wird in Polen sicher anders aussehen als in Rumänien. Verbunden damit ist, dass sich die Systemkonkurrenz zunehmend auflöst und zur globalen Dominanz des modernen Kapitalismus wird. Dass die krisenhafte Entwicklung, der krisenhafte Niedergang unseres Sozialismusmodells in der Tendenz einen Machtzuwachs darstellt für den Kapitalismus, der ja schon im Prinzip die Weltwirtschaft dominiert. Die Auswirkungen dieser Entwicklung auf das Nord-Süd-Verhältnis, auch auf das Verhältnis DDR zu den Entwicklungsländern sind ambivalent und für meine Begriffe auch sehr zweischneidig. Dazu in Thesenform einige Bemerkungen. Auf dem politischen Gebiet, auf politischer Ebene, sehe ich das so, dass durch den Abbau der Ost-West-Konfrontation der aus den globalstrategischen Interessen heraus erfolgte Versuch der Aufteilung der Dritten Welt unter die Großmächte, dass dieser Versuch beendet werden kann. Politisch motivierte Waffenexporte von Industrieländern an Entwicklungsländer können abgebaut, die Militarisierung der Dritten Welt könnte gebremst werden. Mit der Auflösung der Ost-West-Konfrontation entfiele die gängige Rechtfertigung für Rüstung im Norden und für Interventionen im Süden. Aber auch andere Szenarien sind denkbar. Mit dem offensichtlich abnehmenden politischen und militärischen Gewicht des Warschauer Vertrages gewinnt die NATO und allen voran die USA ein global strategisches Übergewicht, das historisch nur mit der Situation kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vergleichbar ist. Da dieses politische und militärische Übergewicht der USA von keiner gleich stark ausgeprägten ökonomischen Überlegenheit untermauert wird, könnten Situationen entstehen, in denen ökonomische Widersprüche mittels politischer oder militärischer Konflikte versucht werden zu lösen. Gleichzeitig droht die Gefahr, dass sich das Interesse des Nordens an der ökonomischen Zusammenarbeit mit dem Süden verringert, die Fortsetzung der krisenhaften wirtschaftlichen Entwicklung in den Entwicklungsländern könnte unter diesen Bedingungen zu einer Zunahme politischen Konfliktpotenzials werden. Und damit sind dann auch panamesische Lösungen solcher Konflikte nicht ausgeschlossen. Auf wirtschaftlichem Gebiet zeichnet sich eine verstärkte Ost-West-Kooperation ab. Die neuen Absatzmärkte und die erheblichen Rohstoffressourcen der Sowjetunion und der ehemaligen oder jetzt noch RGW-Länder sind wichtige Stimulierungsfaktoren für diese Zusammenarbeit. Aufgrund des historisch gewachsenen Lohngefälles wird in Osteuropa zumindest zeitweilig eine neue Billiglohnregion entstehen. Damit wird ein erheblicher Teil des Kapitalexports der westeuropäischen Industrieländer in Richtung Osten fließen. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern könnte in diesem Zusammenhang an Bedeutung verlieren. Und für mich ist es klar, es wird im Welthandel zu einer Preissteigerung kommen und es wird in den Kapitalbeziehungen auf den internationalen Kapitalmärkten zu einer Zinserhöhung kommen, die die Entwicklungsländer, die schon in einer prekären Situation sind, weiterhin negativ beeinflussen wird. In vielen osteuropäischen Ländern kann ein Wirtschaftsmodell entstehen, das aufgrund seines Produktivitätsrückstandes kaum Rücksicht auf ökologische und soziale Probleme nehmen kann. Ansätze sind vorhanden, guter Wille auch, aber die Realität wird vielleicht anders aussehen. Eine aus der Sicht der osteuropäischen Länder naheliegende outward-oriented policy wird aufgrund ähnlich gelagerter Wirtschaftsstrukturen zu einer zunehmenden Verdrängungskonkurrenz mit Entwicklungsländern, vor allen Dingen mit den NICs aus Südostasien und Lateinamerika führen. Überhaupt könnten aufgrund der tiefen Krise der Weltwirtschaft, der Einbindung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft, vor allen Dingen die sogenannten LDCs, die am wenigsten entwickelten Ländern weiterhin an den Rand gedrängt, weiterhin peripherisiert werden. Was die DDR anbetrifft, so wird es, solange sie noch existiert, sicherlich weiterhin finanzielle Leistungen und Aktivitäten geben, die für Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungshilfe aus dem Staatshaushalt finanziert werden. Dazu werde ich später noch etwas sagen. Aber es bedarf sicherlich keiner prophetischen Gaben, um vorherzusehen, dass sich die Entwicklungsleistung unserer Wirtschaft, unserer einzelnen Betriebe, betrieblichen Einheiten, dass sich die Solidaritätsleistung der DDR-Bevölkerung wahrscheinlich drastisch reduzieren werden. Denn selbst CDU-Politiker prognostizieren für die DDR sehr bald Millionen Arbeitslose und den sicheren Bankrott von mindestens 25% der Industriebetriebe und kaum Chancen für das Überleben von weiteren 50% der Industriebetriebe, wenn nicht massiv investiert wird. Bevor sich klein- und mittelständische Unternehmen in der dritten Welt ein zweites Standbein schaffen können, schätze ich, wird sehr viel Zeit vergehen. Lassen Sie mich aber noch einmal auf diese Ambivalenz der Wirkung zurückkommen, die sich aus den Veränderungen der DDR und Osteuropa für das Verhältnis zur Dritten Welt ergibt. Einerseits hat das sich auf den Süden erstreckende westliche Interesse an der Systemsicherung einer Reihe von Entwicklungsländern, ein gewisses Drohpotenzial verschafft, dass sie mit der Androhung ins andere Lager zu wechseln, zur Erweiterung ihres außenwirtschaftlichen und finanziellen Spielraumes nutzen konnten. Mit der Auflösung des Systemgegensatzes wird dies nicht mehr möglich sein. Auch die Finanzkraft der Sowjetunion und ihrer Verbündeten zur ökonomischen Absicherung alternativer Entwicklungswege in der Dritten Welt hatte sich im Prinzip schon vor dem Umbruch im Osten weitgehend erschöpft. Andererseits ist es so, dass mit dem Scheitern des real existierenden sozialistischen Systems und der weltweiten Durchsetzung wahrscheinlich des kapitalistischen Marktsystems die von letzterem produzierten Defizite und Konflikte nicht einfach verschwinden. Die allgemein anerkannte Krise der Entwicklungstheorie und der Entwicklungspolitik, die ja nur Reflexion realer Zwangslagen innerhalb der kapitalistischen Weltwirtschaft ist und die auch in den Krisen in vielen Entwicklungsländern ihren Ausdruck findet, legt beredtes Zeugnis dafür ab. Das heißt, Umbruch im Osten und Reduzierung der Ost-West-Gegensätze, der die entwicklungspolitische Diskussion sehr stark überlagert, bieten auch vielfältige Chancen für eine neue entwicklungspolitische Debatte, für neue Ansätze in entwicklungsstrategischen Grundfragen. Dabei sehe ich solche Fragen wie die Rolle politischer Reformen auch in Entwicklungsländern, das Verhältnis von staatlicher Wirtschaftsintervention und Marktkräften, das Verhältnis von Staat und Gesellschaft unter den Bedingungen von Unterentwicklung, das heißt also die Rolle des Staates bei der Setzung von Rahmenbedingungen für eine neue Entwicklungspolitik und auch über das Verhältnis von binnenmarktwirtschaftlicher Entwicklung zu einer verstärkten Integration in die internationale Arbeitsteilung kann neu nachgedacht werden. So viel zu diesem ersten Komplex. Lassen Sie mich einiges sagen zu Hauptelementen, die das Verhältnis der DDR zu den Ländern Asien, Afrikas und Lateinamerikas bis zur Wende wesentlich bestimmt haben. Ein erstes Element sehe ich in der Einbettung dieser Beziehungen in den Ost-West-Konflikt. Zentrale Achse der internationalen Entwicklung und damit auch das bestimmende Element der internationalen Beziehungen war für die DDR die Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus, der Gegensatz also der beiden Gesellschaftssysteme. Die Entwicklungsländer wurden überwiegend nur in der Perspektive wahrgenommen, wie sie in den Systemkonflikt einzuordnen sind und welche Bedeutung sie damit für das Kräfteverhältnis zwischen den beiden gegensätzlichen Systemen hatten. Ausdruck dafür ist die Theorie von den drei Hauptströmen des revolutionären Weltprozesses, wo also die nationale Befreiungsbewegung in der Dritten Welt neben dem sozialistischen Lager und neben der Arbeiterbewegung in den kapitalistischen Industrieländern als eine Bewegung gesehen wurde, die diesen Übergang, gesetzmäßigen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus bewirken sollte. Eine übermäßige Ideologisierung der DDR-Südpolitik, Hauptvorwurf ihrer heutigen Kritiker, ist also eine daraus abgeleitete und keine DDR-spezifische Problematik. Eine begrenzte Spezifik gibt es insofern, dass in den 60er und bis zu Beginn der 70er Jahre der Kampf gegen den Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik, gegen die Hallstein-Doktrin, den Beziehungen der DDR zur Dritten Welt ein gewisses spezifisches Gepräge gab. Aus diesem ersten Element resultiert ein zweites Element, das nämlich der differenzierten Betrachtungs- und Vorgehensweise bei der Verwirklichung der politischen Ziele im Verhältnis zu der DDR zu den Entwicklungsländern. Hier gibt es eine erste Gruppe, für die ich die Überschrift wählen würde, solidarische Unterstützung des nationalen und sozialen Befreiungskampfes gegen Imperialismus, Kolonialismus, Rassismus. So erfuhren, dieses Prinzip solidarische Unterstützung hatte in der DDR Verfassungsrang, hat es noch, Artikel 6 der Verfassung, dort ist das verankert. So erfuhren vor allen Dingen die Befreiungsbewegungen im Süden Afrikas, im Nahen Osten sowie in der Karibik eine besondere DDR-Unterstützung. Eine zweite Gruppe sind die nicht paktgebundenen Länder der Dritten Welt. Hier galten in der Regel die Prinzipien der friedlichen Koexistenz. Diese Beziehungen zu dieser Gruppe wurden als wechselseitiger Prozess aufgefasst, der keinesfalls von vornherein eine antiimperialistische Komponente einschloss. Mit diesen Ländern wurde die Festigung vor allen Dingen der Außenhandels-, der Außenwirtschaftsbeziehungen auf der Grundlage des gegenseitigen Vorteils angestrebt. Und eine dritte Gruppe entstand im Verlauf der 60er und 70er Jahre. Hier trat die Vertiefung von, wie es hieß, brüderlicher Zusammenarbeit mit den sozialistischen bzw. sozialistisch orientierten Ländern hinzu. Neben RGW-Ländern wie Kuba, Mongolei und Vietnam waren das vor allen Dingen Angola, Mosambik, Äthiopien, Nicaragua, Afghanistan, Südjemen. Und eine letzte Gruppe, das sind die, naja, ich nenne es mal faschistoide Regimes oder rassistische Regimes. Hier gab es seitens der DDR keine entwicklungspolitischen Beziehungen oder Aktivitäten. Ein drittes Element besteht darin, dass die Verantwortung für die krisenhafte Situation der Entwicklungsländer lange Zeit nur den kapitalistischen Industrieländern angelastet wurde. Deren koloniale Vergangenheit und neokoloniale Ausbeutung wurden für die gegenwärtige Lage der Dritten Welt verantwortlich gemacht. Die DDR lehnte lange Zeit eine Mitverantwortung ab, die sich einfach, sagen wir mal, aus unserem Erbe als ehemalige Kolonialmacht ergab. Mit dem Gorbatschowschen Neuen Denken kam in der zweiten Hälfte der 80er Jahre ein viertes Element in den Beziehungen DDR-Entwicklungsländer zur Wirkung. Es fand eine adäquate Reflexion, für meine Begriffe allerdings nur in der Wissenschaft, bei den Kirchen und nur in ganz geringem Maße in der Außenpolitik und in der Außenwirtschaftspolitik. Die Betonung der Einheitlichkeit und gegenseitigen Abhängigkeit dieser Welt, die Anerkennung der Unterentwicklung als globales Problem mit einem gefährlichen Risikopotenzial für die gesamte Menschheit und die Forderung nach einer Neudefinition des Charakters unserer Epoche, das sind Dinge, die im Prinzip der wissenschaftlichen Diskussion vorbehalten blieben, bis zu Beginn der Wende im Oktober, November, hatten sich diese neuen Momente in der Wissenschaft der DDR im Prinzip auch durchgesetzt und begannen auch verstärkt in das gesellschaftliche Bewusstsein vorzudringen, sodass sich die neuen Bürgerbewegungen, neuen Parteien diese Dinge sehr schnell zu eigen gemacht haben. Und ich möchte sagen, dieses vierte Moment dominiert heute eindeutig in unserem Verständnis zu der Problematik Verhältnis zur Dritten Welt.
Schwerpunktinfo auf Radio Dreieckland, heute Thema DDR und Trikont, gestern und heute. Ein Referat von Professor Vogt vom Institut Ökonomie der Entwicklungsländer aus Berlin, Hauptstadt der DDR, noch Hauptstadt der DDR. Ein Referat, was meiner Ansicht nach ziemlich interessant ist, weil in der öffentlichen Diskussion heute dazu wenig problematisiert wird und auch die Auseinandersetzung immer hinten runterfällt. Jetzt in dem folgenden Beitrag, in dem folgenden Ausschnitt des Referates gibt es ein kleines Malheur, denn der Herr Vogt hat uns das Mikrofon vom Tisch gehauen. Ich will mal schauen, ob ich den Ton da rauskriege, beziehungsweise ob danach anschließend ein Brummton auf dem Kanal zu hören ist. Mal schauen.
Einige Bemerkungen, kritische unter der Überschrift kritische Wertung der von der DDR bis Oktober 89 erbrachten konkreten entwicklungspolitischen Leistungen. Ausgangspunkt dabei ist, dass Solidarität und Hilfe für die Völker von Entwicklungsländern in breiten Bevölkerungsschichten und gesellschaftlichen Gruppen über viele Jahre ein wichtiges politisches und moralisch-ethisches Anliegen war. Es gab lange Zeit eine große Bereitschaft, diese Motivation durch umfangreiche private Spenden sowie persönliches und ideelles Engagement zum Ausdruck zu bringen. Mit einem Anteil von 0,82% des Nationaleinkommens, ich würde sagen ungefähr 2/3 des Bruttosozialprodukts, das dürfte eine vergleichbare Kategorie sein, wurden Mitte der 80er Jahre bedeutende Summen für die Unterstützung der Entwicklungsländer ausgegeben, und das fand auch von deren Repräsentanten und von den vielen UNO-Vertretern eine Würdigung als Beitrag der DDR zur Gestaltung der internationalen Beziehungen. Gleichwohl müssen eine Reihe von kritischen Bemerkungen gemacht werden. Ich hatte erstens bereits darauf hingewiesen, dass das Verhältnis der DDR zu den Entwicklungsländern und die damit verbundene Politik, Wissenschaft und gesellschaftliche Öffentlichkeit bis zu den historischen Ereignissen im Herbst 89 grundsätzlich von den bis dato herrschenden politischen Auffassungen von dem System der politischen Machtausübung und von der Einordnung in den Ost-West-Konflikt bestimmt wurde. Gleichwohl besaß die DDR kein umfassendes entwicklungspolitisches Konzept, das den sich verändernden Bedingungen in der Dritten Welt und auch in den internationalen Beziehungen in ausreichendem Maße Rechnung getragen hätte. Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit wurden vielfach an Wunschvorstellungen gesellschaftlicher Entwicklungsformen, also der sozialistischen Orientierung, gemessen, gebunden. Das Bekenntnis zur Mitverantwortung für die Unterentwicklung erfolgte relativ spät. Zweitens, es gab keine für die Entwicklungszusammenarbeit eindeutig und einheitlich zuständige Administration. Grundsätzliche Entscheidungen fielen in der SED und ihrem Politbüro. Verträge wurden vom Außenministerium und vom Außenhandelsministerium verhandelt. Programmschwerpunkte wurden zumeist ideologisch motiviert in bestimmten Ländern durchgeführt. Die konkrete Entwicklungszusammenarbeit oblag den Fachministerien, also dem Staatssekretariat für Berufsbildung, dem Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen, für Studenten.
Ja, da hat es gerappelt, aber es geht gleich wieder weiter.
Also diese Fachministerien haben im Prinzip die Entwicklungspolitik gemacht, ohne sich untereinander abzustimmen, sauber abzustimmen, ohne ihre Aktivitäten zu koordinieren. Es gab keinen Budgetposten für Entwicklungshilfe, es gab nur Einzelbudgets für diese Ministerien. Drittens, diese übermäßige Verstaatlichung und eine völlig unzureichende Transparenz der Entscheidungs- und Realisierungsprozesse in der Entwicklungspolitik haben eine demokratische Mitwirkung breiter Bevölkerungsschichten und Organisationen unterschiedlicher politischer Prägung wesentlich erschwert. Der Umfang, die Schwerpunkte und Veränderung von Hilfe und Solidarität waren nur ungenügend bekannt und zum Teil auch nicht begründet, meist auch nicht Gegenstand öffentlicher Diskussion. Viertens, legitime wirtschaftliche Eigeninteressen der DDR und der Entwicklungsländer wurden nicht deutlich genug voneinander getrennt und nicht klar genug politisch zum Ausdruck gebracht. Das ganze Verhältnis wurde sehr oft als Einbahnstraße dargestellt. Zudem war die Außenwirtschaftsstrategie, zum Teil auch die Außenpolitik in den 80er Jahren zunehmend auf kurzfristige Ziele orientiert, wie etwa das Ziel Devisenerwirtschaftung um jeden Preis. Fünftens, der Unterentwicklung in der Dritten Welt und ihren globalen Auswirkungen wurde weder in der Bildungs- noch in der Öffentlichkeitspolitik genügend Beachtung geschenkt, sodass erhebliche Defizite in der Sensibilisierung der DDR-Bevölkerung für das Problem der Dritten Welt entstanden ist. So brauchen wir uns heute nicht zu wundern, dass wir Erscheinungen des Ausländerhasses, des Rassenhasses zu beklagen haben, vor allen Dingen in Teilen, sicher noch limitierten Teilen der DDR-Jugend. Dazu kam die Formalisierung der Solidaritätsspenden zu quasi monatlichen Pflichtleistungen der Gewerkschaftsmitglieder und nur geringe Möglichkeiten für persönliches Solidaritätsengagement in Entwicklungsländern. Das führte zu einer generell abnehmenden Bereitschaft zur Solidarität und zur Hilfsleistung, was dann durch das Bekanntwerden von Missbrauch, von missbräuchlicher Verwendung von Soli-Geldern des Gewerkschaftsbundes, Sie haben das sicher in der Zeitung verfolgt, 100 Millionen Mark wurden der FDJ für Aufmärsche zur Verfügung gestellt. Das hat das ganze Problem natürlich noch angeheizt und noch verstärkt. Aber mit diesen kritischen Bemerkungen, und das möchte ich ganz klar sagen, sollen das aufopferungsvolle persönliche Engagement von Vertretern gesellschaftlicher, kirchlicher Organisationen, auch von den FDJ-Brigaden und kirchlichen Basisgruppen, sowie von vielen DDR-Spezialisten, die in Entwicklungsländern eingesetzt waren, nicht geschmälert werden. Diese kritische Bestandsaufnahme bildet jedoch die Voraussetzung für die Konzipierung einer neuen DDR-Entwicklungspolitik, solange es sie gibt, beziehungsweise für einen Beitrag in eine
gesamtdeutsche Entwicklungspolitik.
Ich möchte Ihnen nun ein paar, einfach des besseren Verständnisses halber, auch ein paar Zahlen und ein paar Fakten nennen für das, was in der DDR als Entwicklungshilfe, als Entwicklungsunterstützung geleistet wurde. Der Zeitraum bezieht sich auf die Zeit zwischen 1986 und Oktober 1989. Hier sind, und das sind auch international vergleichbare Posten, vor allen Dingen folgende drei Kategorien erfasst, sind zunächst einmal unentgeltliche Hilfsleistungen in Höhe von ungefähr 2 Milliarden Mark. Dazu zählen materielle Lieferungen und Leistungen, dazu zählt aber vor allen Dingen der Gesamtbereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung, der Finanzierung der Hoch- und Fachschulausbildung für Studenten aus Entwicklungsländern, Expertenentsendung, medizinische Betreuung, freiwillige Beiträge für UNO, Entwicklungsorganisationen und dergleichen mehr. Also ungefähr 2 Milliarden Mark. Dazu kommen nochmal 2,8 Milliarden Mark für Präferenzpreise. Die Präferenzpreise, das ist ein System, was Ihnen hier im Westen sicher unbekannt ist. Das heißt, für kubanischen Zucker, für angolanischen Kaffee, für Kobalt, Zink aus Vietnam, wurden seitens der DDR diesen Ländern zum Teil weit über den Weltmarkt liegende Preise bezahlt, über einen längeren Zeitraum in der von mir genannten Höhe. Das System besteht heute noch und es wird ein Problem sein, wie wir diese Dinge nun aus einer gesamtdeutschen Sicht lösen.
Entschuldigung, ich habe eine Zwischenfrage.
Ja.
In welcher Währung wurde das abgewickelt? Die DDR hat jetzt zum Beispiel aus Vietnam importiert.
Mit Vietnam, das dem RGW angehört, in Verrechnungsrubeln. Das ist so eine Basiseinheit, die dann zu den nationalen Währungen einen bestimmten Umrechnungskoeffizienten erfuhr. Die Zahlen, die ich ja sage, sind Mark. Sind Mark der DDR als ungefähres Vergleichsmaßstab. Aber diese Beziehung zu den RGW-Ländern auf der Basis Verrechnungsrubel und zu den anderen Entwicklungsländern unterschiedlich. Es gab Clearing-Abkommen, also Verrechnungsabkommen, zum Teil auch in einer Umrechnungsform über Dollar, auf Dollarbasis. Aber Prinzip Ware gegen Ware zum Teil auch. Und eine dritte Kategorie, die zu diesen Hilfeleistungen zählt, sind Regierungs- und Sonderkredite zu besonders günstigen Bedingungen in Höhe von 4,5 Milliarden Mark. Das heißt, die Gesamtaufwendung der DDR für Hilfeleistungen in den Jahren 86 bis 89 betrugen rund 9,2 Milliarden Mark der DDR.
Das sind durchschnittlich 0,91% des produzierten Nationaleinkommens. Nehmen Sie Bruttosozialprodukt, kommen wir ungefähr oder knapp an die 0,7% Grenze heran, die von der UNO gefordert wird als öffentliche Entwicklungshilfe, aber nur knapp. Und dazu möchte ich sagen, hier sind in diesen Zahlen die militärischen Hilfeleistungen, Unterstützungsleistungen, wie man das auch immer deklarieren will, nicht enthalten. Auch das, was von kirchlichen Einrichtungen geleistet wurde, ist in dieser Zahl nicht enthalten. Es taucht immer wieder, diese Mittel stammen zu 89% aus dem Staatshaushalt und zu 11% vom Solidaritätskomitee. Vielleicht müsste ich zu dem Solidaritätskomitee noch mal ein paar Worte sagen, denn das ist im Prinzip die einzige Institution der DDR, die sich ausschließlich deren Problem der Dritten Welt annahm. Zugleich war sie oder ist sie noch bedeutendster Geber unentgeltlicher Hilfe. Das Komitee ist in zahlreichen Ländern aktiv geworden, lebt nur von Spenden, also nicht von staatlichen Zuschüssen, realisiert Projekte, spendiert Gelder für Notsituationen, für Flüchtlingslager, für Ausbildungszentren in Ländern der Dritten Welt, für medizinische Betreuung von Verwundeten, von Flüchtlingen in der DDR. Also hier kommen im Rahmen dieses, ich nenne es mal Solidaritätstopfes, sind bisher jährlich ungefähr 300 Millionen Mark zusammengekommen. Und da spielten Spenden der verschiedenen gesellschaftlichen Organe, Gewerkschaften, Jugend, Frauenverbände, Parteien eine große Rolle. Aber 85 Millionen kamen aus persönlichen Einzahlungen, Spenden von Bürgern der DDR. Also das sind ungefähr die Größenverhältnisse, in denen die DDR praktische Entwicklungshilfe geleistet hat. Gegenwärtig, die Zahlen sind vom Jahr 88, sind ungefähr 7000 Bürger aus Entwicklungsländern in der DDR in einem Ausbildungsprozess, also nicht an Hoch- und Fachschulen, Aus- und Weiterbildung auf beruflichem Gebiet, 9400 Studenten an Hoch- und Fachschulen, ungefähr 78.000 Arbeitskräfte aus Vietnam, Angola, Mosambik und Kuba, die in der DDR-Wirtschaft eingesetzt sind, von denen zum Teil heute noch der größte Teil auch dort ist und deren Ausbildung bzw. Arbeitsverhältnisse zumindest nach dem jetzigen Stand der politischen Entscheidung weitergeführt werden soll. Ein Wort zur Rolle der Kirche. Im Unterschied zum Solidaritätskomitee und auch zum Roten Kreuz kann bei den Kirchen kaum von einer Instrumentalisierung ihrer entwicklungspolitischen Aktivitäten durch Partei und Staat ausgegangen werden, im Sinne ihres kirchlichen Selbstverständnisses und ihres Auftrages haben sie sich trotz geringer Mittel von Anfang an der Not in den Ländern der Dritten Welt angenommen und haben die Möglichkeiten, die das sozialistische System bereit war, ihnen zu gewähren, auch ausgenutzt. Das betrifft in der DDR vor allem die evangelische Kirche. Die katholische Kirche spielt dort nicht so eine große Rolle. Besonderes Anliegen der Kirche war und ist es, die Sensibilität der DDR-Bevölkerung für die Probleme der Dritten Welt zu wecken. Dazu kommen auch Spendenaktionen, beteiligt sich an der Aktion Brot für die Welt. Auch diese Hilfe der DDR-Kirchen konzentriert sich im Wesentlichen auf Vietnam, Afghanistan, Nicaragua, Äthiopien und einige andere afrikanische Länder. In diesen Aktionen gab es Berührungspunkte und auch begrenzte Kooperation mit staatlichen Einrichtungen. Ich möchte sagen, dass diese Aktivitäten nach der Wende verstärkt fortgesetzt wurden. Es gibt sehr aktive kirchliche Basisgruppen in der DDR, besonders verdienstvoll die Aktivitäten von INCOTA, das ist ein ökumenischer Arbeitskreis, der verschiedene Basisgruppen vereinigt. Und auch die Einberufung des entwicklungspolitischen Runden Tisches geht auf eine Initiative der Evangelischen Akademie Berlin-Brandenburg zurück. Musik. Damit komme ich zum vierten Teil meiner Ausführung, das heißt zur Situation der Beziehung DDR-Entwicklungsländer nach der Wende. Als erster Schritt dazu kann diese bereits erwähnte Etablierung eines entwicklungspolitischen runden Tisches gewertet werden. Damit wurde versucht, das entwicklungspolitische Potenzial der DDR zu erfassen und zu mobilisieren. Nachdem lange Zeit die Nord-Süd-Problematik, ich möchte mal sagen, im Taumel der deutsch-deutschen Euphorie unterzugehen drohte und die DDR-Bevölkerung verständlicherweise die Frage nach der gemeinsamen deutschen Zukunft und nach der Bewältigung des Übergangs zur Marktwirtschaft natürlich näher stand und mehr Interesse gefunden. Der entwicklungspolitische runde Tisch erdacht übrigens am Montag zum fünften Mal, versammelt Vertreter aller gesellschaftlichen Gruppen, Wissenschaftler, Vertreter der Kirchen, Parteien, Regierung, gesellschaftliche Organisationen und Basisgruppen. Die Beteiligung ist nicht zuletzt deshalb so groß, weil alle diese Vertreter dieser Gruppierung einfach einen neuen Anfang suchen, einfach nach neuen Ufern suchen. Im Gegensatz zu anderen runden Tischen, Sie kennen ja dieses System in der DDR, Sie haben das sicher ein bisschen verfolgt, es gab einen politischen runden Tisch, wenn Sie so wollen, einen runden Tisch für den Sport, für die Jugend. Also im Gegensatz zu den anderen runden Tischen gab es von Anfang an einen ziemlich breiten Konsens über die Notwendigkeit internationaler Solidarität, gerade in der jetzigen Situation. Dieser Runde Tisch hat vier Arbeitsgruppen etabliert. Im Mittelpunkt stehen die Bewertung der bisherigen entwicklungspolitischen Arbeit und die Vorbereitung von Entscheidungen darüber, welche Projekte weiterzuführen sind. Es geht aber auch um die Suche nach neuen Ansätzen für ein umfassenderes entwicklungspolitisches Konzept. Dieses Konzept soll positive Erfahrungen der DDR in der Solidaritätsarbeit fortführen, soll aber in Zukunft alle gesellschaftlichen Gruppen umfassen und für jedermann so transparent sein, dass auch Erfolgskontrollen und Fehlerkorrekturen möglich sind. Die Fortsetzung von Entwicklungszusammenarbeitprojekten der DDR soll so abgesichert werden, dass die betreffenden Entwicklungsländer keinen Schaden erleiden und dass das DDR-Fachpotenzial erhalten bleibt, auffallend an diesem entwicklungspolitischen runden Tisch ist das starke Engagement von Nichtregierungsorganisationen, der Kirchen und wie gesagt der Wissenschaften. Nachdem bereits im Februar zahlreiche Wissenschaftler und gesellschaftliche Gruppen sich zusammengeschlossen hatten zu einer Gesellschaft für Solidarische Entwicklung, GSE, ist im April auch die EPOC, eine entwicklungspolitische Gesellschaft, gegründet worden, die sich das Ziel gestellt hat, die DDR-Bevölkerung für diese Probleme zu sensibilisieren, die sich das Ziel gestellt hat, die wissenschaftliche Forschung und Lehre zur Entwicklungsproblematik zu fördern, die aber auch einen Beitrag leisten will zur Ausarbeitung einer neuen Entwicklungspolitik, zu mehr Transparenz dieser Entwicklungspolitik und die ihre besondere Aufgabe darin sieht, einen Beitrag zu leisten, dass diese neuen Aspekte auch eingehen in die Bildungs- und Erziehungspolitik der noch existierenden DDR. Und last but least besteht Ihre Aufgabe darin, Kontakte zu suchen und herzustellen mit anderen Institutionen, die auf demselben Gebiet arbeiten, in der Bundesrepublik, aber auch in den Entwicklungsländern. Wesentliche Empfehlungen des Entwicklungspolitischen Rundentisches zur institutionellen Neuordnung der DDR-Entwicklungspolitik wurden bereits verwirklicht, nachdem die Modrow-Regierung schon einen Ausländerbeauftragten eingesetzt hat, wurden im April ein Volkskammerausschuss gegründet für die Entwicklungszusammenarbeit und im April auch ein Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit geschaffen, das seine Arbeit aufgenommen hat. Vor den mit Entwicklungszusammenarbeit befassten Gremien und Personen, vor allen Dingen vor diesem Ministerium, stehen trotz seiner, geringen Lebenserwartung große Aufgaben, die zum Teil schon in sehr enger Beratung und Abstimmung mit dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Angriff genommen werden. Dazu zählen solche sehr konkreten Dinge, wie zum Beispiel die Bewältigung der Tatsache, dass die DDR 200 Verträge über laufende Kooperationsvorhaben und Regierungsabkommen mit 60 Entwicklungsländern unterhält, die wahrscheinlich über den Tag der deutschen Einheit hinaus irgendwelche Gültigkeit haben werden, und darüber müssen Entscheidungen getroffen werden. Es gibt 11 FDJ-Brigaden und über 1500 Experten, die vor Ort tätig sind. Viele konkrete Entwicklungsprojekte befinden sich im Durchführungsstadium. Hier sind unter Einbeziehung von Vertretern der Entwicklungsländer Entscheidungen über das weitere Schicksal dieser Projekte zu treffen und eine Schadensminimierung anzustreben für die betreffenden Länder, natürlich auch für das Ansehen der DDR und sicher auch für das gemeinsame deutsche Ansehen, was dann in Zukunft diese Projekte mit zu vertreten hat. Wie gesagt, viele tausend Fachkräfte aus Entwicklungsländern befinden sich zurzeit in der Ausbildung in der DDR. Auch darüber muss entschieden werden, wie das mit ihnen weitergeht. Und schließlich ist die Frage zu entscheiden, was wird mit dem Potenzial von fachlich kompetenten DDR-Experten, die langjährige Auslandserfahrung haben, und welches Schicksal werden die vielen Institute mit einer regional bzw. sektoralen wissenschaftlichen Ausrichtung, die natürlich eine wertvolle Arbeit leisten können für die Länder der Dritten Welt. Das sind relativ kurzfristig zu lösende Aufgaben, aber gebraucht wird auch eine neue Entwicklungspolitik, die die Gesamtheit politischer, ökonomischer und kultureller Beziehungen zu den Entwicklungsländern berücksichtigt, beziehungsweise ein Anteil, den diese DDR noch einbringen könnte in eine gesamtdeutsche Entwicklungspolitik. Hier geht es um Verbesserung der politischen. Hier geht es um Verbesserung der politischen und weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Entwicklungsländer, um das Eintreten für eine gerechtere Weltwirtschaftsordnung, für die DDR bzw. für dann ein Gesamtdeutschland hieße das, eine deutlich erkennbare Unterscheidung zwischen Hilfe und wirtschaftliche Interessen. Das müsste öffentlich formuliert werden. Es müsste eine klare Position bezogen werden zu Problemen und Forderungen der Entwicklungsländer und eigene Entscheidungsgründe erläutert werden, zum Beispiel zur Haltung zum Rohstofffonds, zum Schuldenerlass, zum Verzicht auf Waffen- und Giftmüllexporte und Tropenholzimporte, zu dem Problem Beteiligung an dieser 0,7%-Regelung. Ich hatte sie vorhin schon angesprochen, das heißt 0,7% des Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe aufzuwenden. Mittelfristig geht es auch darum, die Beteiligung der DDR an internationalen Hilfs- und Unterstützungsabkommen noch umfassender zu gestalten und dabei dem persönlichen Engagement der Bürger, nicht nur dem Staat und den Parteien, sondern auch den Basisorganisationen, den gesellschaftlichen Organisationen, den Kirchen, den Berufs- und Interessenverbänden größere Spielräume einzuräumen. Es geht darum, auch ein neues Verhältnis zwischen Politik und Wissenschaften zu entwickeln, das zu gegenseitig konstruktiven Ergebnissen führen kann und das stärker als bisher es ermöglicht, wissenschaftliche Erkenntnisse auf diesem Gebiet für politische Entscheidungsprozesse zu nutzen und Fehlentscheidungen einzugrenzen. Entwicklungspolitischer Neubeginn hieße auch die Verwendung der aus Abrüstung frei werdenden Mittel für die Entwicklung. Darüber muss nachgedacht werden. Eine konstruktive Unterstützung der bevorstehenden UNO-Konferenz für die am wenigsten entwickelten Länder. An meiner Hochschule wird am Sonnabend eine internationale Konferenz dazu stattfinden. Und dazu gehört auch die Suche nach neuen Formen demokratischer Beteiligung, etwa durch die Beteiligung gesellschaftlicher Räte auf verschiedenen Ebenen. Und last not least geht es darum, den DDR-Bürgern die Schätze der Weltkultur besser als bisher zu erschließen, Verständnis und Toleranz für andere Kulturen und Völker zu entwickeln und zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit ausländischen Bürgern zu befähigen. Die Vermittlung solcher Denk- und Verhaltensweisen muss wichtiger Bestandteil eines neuen Bildungs- und Erziehungskonzepts in unserem Land und vielleicht auch in der Bundesrepublik werden. Vorzuschlagen wäre auch, dass die Parlamente beider deutscher Staaten ihre entwicklungspolitische Tätigkeit verstärken und koordinieren. Man könnte ein gemeinsames Entwicklungsgesetz erlassen und eine stärkere parlamentarische Kontrolle über die Erfüllung dieser Aktivitäten durchführen. Das vielleicht zu meinen Ausführungen, Vorstellungen, was wir in ein neues Konzept einbringen sollten. Meine liebe Freunde, dieser Einigungsprozess steht vor der Tür. Wir sollten gemeinsam dafür Sorge tragen, dass diese deutsche Einigung im Rahmen eines zusammenwachsenden Europa einen gewichtigen Beitrag zur Lösung der Überlebensprobleme dieser Menschheit leistet. Dazu gehören die Probleme der Dritten Welt. Und selbst wenn diese DDR bald aufhören wird zu existieren, können Sie sicher sein, dass es auch im östlichen Teil Deutschlands weiterhin Leute geben wird, Menschen geben wird, die sich dieser Herausforderung stellen werden, die bereit sind, auf diesem Gebiet sich zu engagieren. Dazu wünsche ich uns allen gute Zusammenarbeit. Wir sind bereit dazu. So viel zu meinen Ausführungen. Ich bedanke mich.
Soweit also das Referat von Professor Vogt, vor 3 Wochen hier in der BRD aufgenommen. Die Aussichten, die er gegeben hat, klingen nicht sehr optimistisch. Das ist auch verständlich aufgrund der derzeitigen Situation und Propaganda. welches Thema die öffentliche Auseinandersetzung beherrscht und was dabei mal wieder unter den Tisch fällt. Die DDR und der Trikont gestern und heute, so war das Referat. Zum Schluss hat der Professor Vogt noch eine Perspektive gewagt. Das möchte ich noch ganz kurz einspielen. Aber sie klingt auch nicht sehr optimistisch.
Ich sehe beide Dinge. Negative Auswirkungen auf das Verhältnis zur DDR, zweifellos. Aber ich sehe auch eine Chance für die vernünftigen Kräfte, die neue Sicht, die wir für das neue Jahrtausend brauchen, nun schon ein bisschen zu materialisieren. Auch nicht nur in den Köpfen, sondern auch zu materialisieren. In Bewegungen, in Impressionen, in Interessengruppen. Aber das ist Spekulation, da können wir beide die Meinung austauschen, aber wer zum Schluss recht haben wird oder welche der Tendenzen sich durchsetzen wird, bleibt offen. Ich hoffe, es war
Als Lektüre ist noch zu empfehlen das neue Heft der Blätter des Informationszentrums Dritte Welt im Juni erschienen. Thema ist dort das Ende der sowjetischen sogenannten Bruderhilfe. Schwerpunkt also die Sowjetunion und der Trikont, wer sich möglicherweise mit diesem Thema weiter auseinandersetzen möchte. Also Blätter des Informationszentrums Dritte Welt Nummer 166 Juli bzw. Juni, Juli 1990. Damit fast am Ende vom Info, bevor die Emdinger Redaktion kommt, noch zwei Veranstaltungshinweise. Heute Abend 20 Uhr in Staufen in der Lilienhofschule eine Veranstaltung der Elterninitiative gegen die Aussonderung behinderter Kinder aus Gallenweiler. Eine Veranstaltung zusammen mit der Elterninitiative gegen atomare Bedrohung Staufen. Vortragsabend, Thema gemeinsam leben, gemeinsam lernen für alle Kinder. Referent ist ein Dr. Straßburg, ein Oberarzt aus der Kinderklinik aus Freiburg. Heute Abend 20 Uhr in Staufen, Lilienhofschule. Der zweite Veranstaltungshinweis bezieht sich eher dann auf morgen. Morgen ist Volksküche, abends im Infoladen Subito in der Klarastraße 73 im Stühlinger. Ecke Stühlinger Straße, Klarer Straße. Es gibt möglicherweise Polenta, Tomatensauce und Salat zu essen und einige andere Sachen sind auch noch angesagt, zum Beispiel Federball oder Frisbee oder ein Lederball. Und wer dort noch mitspielen und mitessen will, morgen Abend Volksküche im Infoladen Subito und zum Infoladen Subito auch noch ein weiterer Veranstaltungshinweis.
Das politische Tagesinfo
vom Radio Dreieckland aus Freiburg.